Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk 1820. Es ist Mittwoch, der 10. Juni 26. Ich bin Benjamin Golme und in der kommenden Stunde geht es bei uns nach Österreich, nach Sachsen. Es geht ins Weltall und auf den Balkon des Deutschen Bundestags. Und genau da legen wir gleich los in der deutschen Hauptstadt in Berlin. Am Montag gab es eine Demonstration gegen die Bundesregierung. Teilnehmer aus ganz Deutschland gingen im Regierungsviertel auf die Straßen und machten ihrer Wut Luft. Nicht nur mit den Füßen, nicht nur mit den Stimmen, sondern auch musikalisch. Die Demonstration sollte angeführt werden von einer Gruppe von Trommlern, aber nicht mit der Polizei Berlin.
Das gleichförmige Trommeln an der Spitze des Aufzuges hat einen militärischen Charakter. Das ist nicht zulässig. Zum Abmarsch des Aufzuges sind die Trommeln im Aufzug zu verteilen. Es ist nicht gleichmäßig zu trommeln. Sollte dem nicht Folge geleistet werden, müssen die Trommeln den Aufzug verlassen.
Ja, es ist nicht gleichmäßig zu trommeln. Es ist eine fragwürdige Aussage für alle, die häufiger in Berlin unterwegs sind und auch Demonstrationen begleiten. So ein Trommeln, das gibt's nicht nur auf Corona-Demonstrationen, das gibt's auch auf Gaza-Protesten. Da wird fleißig militärisch getrommelt. Das war aber nicht der einzige Polizeieinsatz rund um diese Demonstration. Auch die Polizei des Bundestags sah sich in der Pflicht und startete gegenüber Mitarbeitern und Abgeordneten einen Kontrollversuch. Diese hatten sich in Solidarität mit den Demonstranten auf den Balkon gestellt, die Deutschlandfahne ausgepackt und sichtbar geschwenkt. Schwarz-Rot-Gold, ist das ein Verstoß gegen die Hausordnung? Das besprechen wir mit einer Frau, die dabei war. Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag. Frau von Storch, guten Abend.
Hallo Herr Golme, guten Abend.
Sie standen also auf einem Balkon der AfD-Fraktion. Sie haben die Deutschlandfahne geschwenkt und dann kam die Bundestagspolizei. Was haben die Beamten Ihnen gesagt?
Na, die haben gesagt, dass möglicherweise ein Verstoß gegen die Hausordnung vorliegen könnte, wegen des Schwenkens der Fahne. Da haben wir dann gelacht und gesagt, ja, das prüfen Sie mal gerne und haben weiter geschwenkt. Uns kann man natürlich mit sowas nicht so schnell beeindrucken. Und im Übrigen hatte ich diese Debatte eigentlich mit der Bundestagsverwaltung schon mal ausgefochten. Denn natürlich hängt schon sehr lange eine Deutschlandfahne in meinem Bundestagsbüro. Und das war eine lange Zeit lang die sogenannte Stolzfahne, also die schwarz-rot-goldene in verschiedenen Farbstreifen, mehr Farbstreifen, also diese Stolzmonatfahne. Und da wurde mir gesagt, das darf ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, drei Gottes Namen, dann nehme ich die halt ab. Aber eine Deutschlandfahne könnt ihr mir ja schlechterdings schon mal gar nicht verbieten. Und seitdem hängt da eine Deutschlandfahne und die war bislang zulässig. Und das soll jetzt auch nicht mehr zulässig sein. Und ich glaube, jetzt werden wir das auf die Spitze treiben.
In der Hausordnung heißt es wohl, von außen sichtbare politische Darstellungen an Gebäuden des Deutschen Bundestags sind grundsätzlich nicht erlaubt. Klingt doch ein bisschen so, als wenn Sie da was falsch gemacht hätten.
Das ist ja keine politische Darstellung, ist auch keine Information oder ein Transparent. Ich bin sehr dafür, dass das Bundestagsgebäude nicht dazu benutzt wird, dass hier jeder eine x-beliebige Meinung raushaut, zum Beispiel Regenbogenagenda, Transqueer sowieso oder auch die Kaninchenzüchter. Keiner soll hier seine politischen Willensbekundungen ans Fenster kleben. Das gilt ausnahmslos für alle, bis auf für die deutsche Fahne. Denn das ist hier das Haus für Deutschland, dem deutschen Volke, steht draußen dran. Und deswegen ist die deutsche Fahne hier ja wohl was ganz anderes. Und das mit irgendwas auf die gleiche Stufe zu stellen, ist einfach intellektuell unterkomplex, wenn ich es ganz nett sagen möchte.
Morgen startet ja die Fußball-Weltmeisterschaft. Und alle 4 Jahre kommt dann immer auch die Debatte um diese Fahne, um Schwarz-Rot-Gold. Und da heißt es dann, diese Form von Patriotismus, die hätte ein Geschmäckle. Irgendwas mit Rechtsextremismus oder Ausgrenzung, eine Form von gefährlichem Patriotismus. Ist das dann eine politische Aussage?
Naja, also ich glaube, die linken Parteien, und damit meine ich die Linkspartei bis zur CDU, haben irgendwie es in den letzten Jahren geschafft, die Fahne so schlecht zu machen, dass sie die nicht mehr hissen. Wenn sie an einem Garten vorbeigehen, wo eine Deutschlandfahne hängt, dann können sie davon ausgehen, dass die Leute, die dort wohnen, ganz bestimmt nicht grün, links und die wenigsten auch CDU wählen. Das sind irgendwie alles Patrioten und die Patrioten wählen AfD. Das haben die aber selber zu verantworten. Die haben unsere Fahne so schlecht gemacht, die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft, ja, lief nicht mehr mit Schwarz-Rot-Gold auf und sollte nicht mehr Nationalmannschaft halten, sondern heißen, sondern nur noch Mannschaft. Und ich glaube, am Ende heißt sie nur noch Schaft, weil Mann ist wieder Gender nicht korrekt. Also es ist alles so absurd. Und die Fahne haben sie ja schlecht gemacht. Wir kennen alle das Bild von Frau Merkel, die die Fahne von der Bühne schmeißt bei einer CDU-Wahlsieg, die sie da nicht haben möchte, Schwarz-Rot-Gold, so. Und das Gute und das Schöne ist, dass das jetzt sich gerade irgendwie ändert. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen wollen, dass wir wieder stolz auf unsere Farben, auf unser Land, auf unsere Fahne sein wollen. Und das war das Schöne gestern oder inzwischen vorgestern auf dem Balkon unseres Bundestages. Die Demonstration war so, natürlich klar politisch, aber irgendwie auch positiv. Und als die Leute uns gesehen haben, haben sie sich sehr gefreut, haben viel gewunken, wir haben zurückgewunken, wir haben die Fahne geschwunken. Das war so eine positive Stimmung. Es gibt diese positive Stimmung und die hängt zusammen mit unserem Land und das Land hängt zusammen mit der Farbe und das lassen wir uns nicht verbieten. Wir lassen uns einfach diese Fahne nicht verbieten. Das ist ja grundsätzlich.
Ich verstehe Ihren Punkt. Ich würde Ihnen aber an einer Stelle widersprechen. Also 2006, das Sommermärchen, das war ja irgendwie so der Befreiungsmoment auch der Fahne. Auf einmal konnte man sie sich ins Gesicht malen, auf einmal konnte man sie am Auto haben, man konnte sie schwenken. Das bedeutet, diese Situation, dass Schwarz-Rot-Gold eigentlich verpönt ist, das ist keine Entwicklung der vergangenen Jahre. Das gab es schon vor 2006. Es ist also eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dieser Form von Patriotismus.
Ja, aber das stimmt, das geht schon länger und das haben wir ja alle erlebt, dass sich alle da beim Sommermärchen gewundert haben, warum das jetzt plötzlich geht. Aber ich möchte sagen, in der Tendenz haben die das immer stärker zugezogen, immer schlimmer gemacht, immer mehr verteufelt. Und wir sehen das jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass die Nationalfahne plötzlich wieder wertig wird, plötzlich wieder gezeigt wird und es immer mehr Menschen gibt, die stolz auf ihre Fahnen sind, die ihre Länder lieben und die ja, diese Freude irgendwie teilen wollen und aber auch zeigen wollen, dies ist unser Land. Und ich glaube, und das ist das Groteske bei der Demonstration, wo eben gleich auch die Trommeln verboten worden sind und so weiter. Man kann hier völlig unbehelligt, ja, durch Berlin und jede andere Stadt in Deutschland ziehen, das Kalifat fordern, irgendwelche Fahnen von ISIS oder irgendwelchen anderen islamischen Terrororganisationen hochhalten. Da wird man von der Polizei ganz sicher nicht belästigt, ja, mit irgendwelchen Anweisungen. Das ist jetzt auch so ein Zeichen gegen diese Bewegung. Wir haben das Gefühl, wir verlieren unseren öffentlichen Raum. Und die deutsche Fahne ist natürlich auch dazu sagen, dies ist unser öffentlicher Raum. Den wollen wir zurück.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Und allein in den ersten 5 Minuten seiner Rede hat er locker ein halbes Dutzend Mal das Wort Stolz in den Mund genommen. Erleben wir gerade eine Renaissance des Nationalstolzes und auch der Fahne? Also hat die AfD die CDU dazu gebracht, da jetzt mitzumachen?
Also ich glaube, wenn der Kanzler im Moment von Stolz und positiver Grundhaltung spricht, dann sind das Durchhalteparolen, weil seine Politik derart desaströs ist, dass er ja mit Lösungen nicht um die Ecke kommt und den Menschen jetzt einfach sagt, sie sollen einfach so bessere Stimmung haben und irgendwie daran glauben wenigstens, dass alles besser wird, auch wenn er nicht liefert. Und deswegen glaube ich, ist das ein anderer Kontext. Und wenn Sie das ernst meinen würden, was mit dem Stolz, ich glaube, dann würde nicht eine CDU-Bundestagspräsidentin jetzt tatsächlich, so heißt es, ich habe es noch nicht schwarz auf weiß, sondern nur gelesen, verfügt, dass wir keine Deutschlandfahnen mehr in unsere Bundestagsbürofenster hängen dürfen. Ja, wenn wir stolz auf unser Land sein sollen, aber die Fahne nicht raushängen dürfen, nicht hier im Bundestag, dann läuft bei denen tatsächlich richtig was falsch.
Frau von Storch, Sie müssen ja gleich weiter, aber eine letzte Frage sei noch erlaubt. Morgen fängt die Fußball-Weltmeisterschaft an. Sie und die AfD sind, gelinde gesagt, unzufrieden mit den Zuständen in unserem Land und auch mit der Politik. Drücken Sie der deutschen Nationalmannschaft die Daumen.
Ich bin ein Patriot. Ich möchte, dass unsere deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt und ich hoffe, dass sie Schwarz-Rot-Gold trägt und dann auch Tore schießt und nicht mit Regenbogenfahne am Arm verliert.
Flaggenärger im Deutschen Bundestag. Wir sprachen mit Beatrix von Storch. Herzlichen Dank.
Herr Golmet, danke sehr.
Und wir machen weiter mit einer Paradedisziplin von Journalisten. Vergleiche finden, ganz egal, ob sie hinken oder sogar schon an Krücken gehen. Wird die Aktie zum Mond gehen oder muss Elon Musk endlich mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden? Greift Starlink nach den Sternen? Geht SpaceX durch die Decke oder explodiert der Börsengang wie der Treibstofftank einer Rakete? Es geht also offensichtlich um den Börsengang des Unternehmens SpaceX. Bislang war das Investment in das Unternehmen für Kleinanleger nicht möglich. Das ändert sich aber am Freitag, denn das wird der erste Handelstag sein. Darüber sprechen wir mit dem Ökonom, Bestsellerautor und Honorarberater Marc Friedrich. Herzlich willkommen.
Hallo.
Im Vorfeld ist ja zu lesen, dass es sich um einen riesengroßen Börsengang handelt, den größten der Geschichte. Tatsächlich wird aber nur ein kleiner Teil der Aktien jetzt an die Börse gehen. Wie groß ist dieser Börsengang wirklich?
Also vom Emissionsvolumen, also die Aktien, die ausgegeben werden in den Verkauf, geht man davon aus, dass wir so zwischen 75 bis 80 Milliarden Dollar einnehmen. Das ist ein historischer Rekordwert tatsächlich. Die angestrebte Bewertung ist sogar bei über 1,7 Billionen. Das sind 1700 Milliarden. Aber ein Großteil der Aktien werden immer noch bei Elon Musk und anderen sein. Also dahingehend wird nur ein kleiner Anteil der Gesamtfirma tatsächlich emittiert. Also weniger als 20% sozusagen. Und es ist schon ein gigantischer, großer Börsengang, den es so zuvor noch nie gegeben hat.
Wenn ich mich jetzt für diese SpaceX-Aktie entscheide, was kaufe ich dann eigentlich? Ist das Raumfahrt, Rüstung, KI? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also wir kennen ja alle SpaceX eigentlich als die Rakete, die wiederverwendet wird, die rückwärts einparken kann und am nächsten Tag wieder zum Mars oder Mond startet. Man kauft aber auch natürlich Starlink und Starshield. Starlink ist praktisch die Möglichkeit, weltweit an auch den einsamsten Orten der Welt über die Satelliten von SpaceX online zu gehen und zwar sehr, sehr schnell. Aber man kauft jetzt in der Zwischenzeit auch eine künstliche Intelligenz, weil Elon Musk praktisch die KI ja von Grok, also von X, da involviert hat, reingenommen hat. Und man kauft natürlich auch die ganzen Raumschiffe. Es gibt auch Gerüchte, dass er eventuell sogar mit dem Geld, das er jetzt einnimmt, die Tesla-Aktien alle aufkauft und daraus ein ganz großes Konglomerat macht. Eine Firma, die dann unter X wahrscheinlich firmieren würde, weil das ist irgendwie sein Fable mit dem Namen X. Dann hätte man dann Tesla drin, man hätte AI drin, man hätte die Raumschiffe drin, aber natürlich auch dann die Satelliten und die Internetlösung. Und deswegen kauft man eigentlich momentan sozusagen ein ganzes Konvolut an unterschiedlichsten Bereichen, die eine Zukunft haben. Man darf nicht vergessen, wenn er wirklich Tesla kaufen würde, hätten wir da auch die Robotics, ne, Optimus, und hätte da dann auch die E-Mobilität. Wobei die E-Mobilität halt nicht so lukrativ ist wie jetzt zum Beispiel SpaceX.
Wir sprechen hier also von Unternehmensteilen, die selber am Markt sind und die auch schon Milliardenumsätze machen. Aber diese von Ihnen auch skizzierte Bewertung von 1,7 Billionen Dollar ist natürlich massiv. Wie viel reales Geschäft, wie viel Zukunftsmusik ist im Moment drin?
Sehr, sehr viel. Also es ist eine krasse Überbewertung, die wir momentan sehen, weil wir dürfen nicht vergessen, die Kapitalintensität war früher bei 46%, jetzt sind wir bei über 210%. Das heißt, es wird extrem viel Geld verbrannt, vor allem im Bereich künstlicher Intelligenz. Das ist der große Kostentreiber. Und auf Konzernebene hat der Konzern jetzt im ersten Quartal einen riesengroßen Nettoverlust von 4,3 Milliarden Dollar geschrieben. Darf man nicht vergessen, ne? Und damit wird diese Firma momentan mit dem fast 100-fachen des Jahresumsatzes bewertet, was natürlich völlig überteuert ist. Aus dem Grund wäre ich jetzt auch erstmal vorsichtig da zu zeichnen, würde erstmal warten, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn es dann Rücksetzer gibt, kann man natürlich langfristig in diese Zukunftstechnologie, in SpaceX vielleicht investieren. Ich persönlich lasse jetzt erstmal die Finger davon, auch wenn jetzt da vielleicht Zeichnungsgewinne geschehen sollten. Aber es ist schon ein heißes Eisen und schon sehr, sehr teuer.
Diese sehr, sehr hohen Bewertungen kennen wir ja bereits bei Tesla. Kritiker von Tesla sagen, viel zu teuer die Aktie, das wird sich niemals auszahlen. Die Befürworter sagen, ach, die ist noch viel zu billig, was da alles noch kommen wird. Und jetzt wiederholt sich dieses Spiel auch bei SpaceX. Das hat ja offensichtlich irgendwie auch mit der Person Elon Musk zu tun. Wie viel ist der Musk-Faktor dieser Aktie?
Sehr, sehr hoch. Also bis jetzt war es immer ein Fehler, gegen Elon Musk zu wetten. Da hat man sich immer eine blutige Nase geholt und viel, viel Geld verloren. Davon können einige Investoren ein Lied singen. Man muss schon sagen, Elon Musk ist ein Genie. Er schafft es wirklich, verschiedenste Bereiche auf geniale Art zu kombinieren und ist einfach ein Trendsetter, ist da wirklich ein Genie, muss man sagen. Und Tesla war Vorreiter, hat, glaube ich, im Bereich der Elektromobilität einfach eine Benchmark gesetzt, wo keiner hinterherkommt so richtig. Das ist schon einzigartig. Und genauso natürlich auch bei SpaceX. Das hat kein Unternehmen, nicht mal die NASA, mit unendlich viel Steuergeld hinbekommen, was er in wenigen Jahren geschaffen hat. Dann haben wir natürlich jetzt auch künstliche Intelligenz, Starlink oder auch die humanoiden Roboter, ja, also Optimus. Da kann man schon sagen, da steckt viel Fantasie drin. Und aus dem Grund, weil er einfach unberechenbar ist, weil er innovativ ist, weil er umtriebig ist, weil er wenig schläft und viele Ideen hat und auch die fähigsten, intelligentesten Ingenieure der Welt anzieht und auch sehr tiefe Taschen hat, kann er natürlich für die eine oder andere Überraschung gut sein. Und diese Fantasie wird natürlich mit rein interpretiert in den Verlauf dieser Bewertung. Ob das aber allerdings das Hundertfache des Jahresumsatzes rechtfertigt, bezweifle ich mal. Nichtsdestotrotz, ich würde immer langfristig auch in Aktien von Elon Musk investieren, weil langfristig sieht es immer sehr, sehr gut aus. Aber da bin ich halt Schwabe, warte ich erstmal eine Korrektur ab oder schau mal, dass ich kaufe, wenn es dann ein bisschen günstiger ist, statt irgendwie auf dem Hoch einzusteigen.
Ganz aktuell mischt sich Musk mal wieder in die Politik ein, diesmal in die Unruhen in Großbritannien. Er fordert die Briten ja auf, gegen Migration auf die Straße zu gehen. Ist der Unternehmer auch ein politisches Risiko für Aktionäre?
Ja, hatten wir ja schon gesehen beim Doge-Ministerium, als er dann mit Trump gemeinsame Sache gemacht hat. Das hat Tesla massiv geschadet. Da wurden teilweise Autos angezündet von Menschen, die in Tesla besessen haben. Die hatten damit rein gar nichts zu tun. Das zeigt natürlich auch die Fanatiker auf dieser Seite. Aber auch Tesla-Betriebsstätten, Autohäuser wurden bedroht, gab es Demonstrationen. Und es hat natürlich auch zu Einbruch bei den Verkäufen gezählt. Und dann hat er ja irgendwann tatsächlich dann sozusagen den Schwanz eingezogen, hat gesagt, er zieht sich aus der ganzen politischen Schiene zurück. Nichtsdestotrotz darf er als Mensch natürlich jederzeit seine politische Meinung kundtun. Vieles von dem ist ja auch nachvollziehbar. Aber er hat natürlich dann schon immer wieder auch dem Aktienkurs geschadet. Und da muss man das einfach, diese Variable, diese unberechenbare Variable bei ihm, er hat ja Asperger, muss man einfach immer mit einkalkulieren, wenn man in eine Firma, in eine Aktie von Elon Musk investiert.
Jetzt hat er sich ja mit Donald Trump im vergangenen Jahr auch mal zerstritten, wie jetzt der aktuelle Beziehungsstatus ist. Wahrscheinlich ist er gerade kompliziert, aber man kommt aus miteinander. Was passiert denn, wenn die Demokraten an die Macht kommen? Besteht dann die Gefahr, dass die Demokraten sagen, also SpaceX, nee, jetzt machen wir lieber wieder NASA?
Nee, sehe ich auf gar keinen Fall, weil SpaceX ist einfach viel effizienter, viel erfolgreicher als NASA und das trotz der ganzen Steuergeld, die NASA bekommen hat. Wir reden hier von einem der reichsten Menschen der Welt und einem der größten Erfinder eigentlich letzten Jahrzehnte. Die Demokraten werden einen feuchten tun, irgendwie einen der fähigsten, weltweit engagiertesten und renommiertesten Unternehmer aus dem Land zu jagen, weil man hat es ja gesehen, er ist ja so schnell von Kalifornien, als Demokraten gekommen sind, nach Texas gezogen, weil er einfach gesagt hat, er möchte nicht diese Steuersätze zahlen und genauso würde er auch dann ganz schnell wieder irgendwo anders hin umziehen. Da ist er sehr flexibel und pragmatisch und auch teilweise dann sehr spontan. Deswegen, ich glaube, man wird eher versuchen, mit ihm eine Lösung zu finden, weil man weiß, wie wichtig eigentlich Elon Musk und seine Ingenieurskunst oder seine Ideen sind für die USA, auch für die Demokraten.
Jetzt soll er ja selber noch 80% der Stimmrechtsanteile behalten. Das heißt, an ihm geht gar nichts vorbei und er kann quasi alleine entscheiden im Unternehmen. Das ist aber doch relativ untypisch für börsennotierte Unternehmen.
Ja, absolut. Also man hat kein Mitspracherecht, genau. Und das hat er einfach gemacht, indem er diesen Dual-Class-Action-Struktur genutzt hat. Das heißt, er hat 82% der Stimmrechte und wenn ich die Aktie habe als Kleinanleger, habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit der Kontrolle oder der Einmischung, sondern man muss einfach Elon Musk seinen Visionen vertrauen.
Das hat bislang ja ganz gut geklappt, das haben Sie richtig beschrieben. Wie sehen Sie das etwas größere Bild? Musk wird damit von einem der reichsten Menschen uneinholbar reich. Wie sehen Sie diese Machtballung bei einem Menschen?
Ja, also ich mache mir da gar keine Gedanken, weil bisher war er ja auch immer der Reichste und es war jetzt nicht zum Nachteil, sondern er ist jemand, der getrieben ist. Er ist ein absolut leidenschaftlicher Erfinder. Er möchte einfach seine Ziele in der Lebzeit, die er hier auf dem Erdball hat, umsetzen und er investiert ja auch alles. Ja, nicht so, dass er jetzt irgendwie eine Yacht hat oder eine Villa, sondern er ist ja ganz bodenständig, was man immer wieder sieht und hört und liest. Er trägt keine teuren Uhren oder fährt dicke Autos und so weiter, sondern er reinvestiert eigentlich alles wieder irgendwie, entweder in seine eigene Familie, ne, weil relativ viele Kinder, beziehungsweise in neue Innovationen. Man darf nicht vergessen, nicht nur hat er PayPal oder auch Tesla und SpaceX mit seinem Privatvermögen ja auch mitgegründet und war oftmals am Rande des Bankrotts und trotzdem hat er immer Gas gegeben, weil er immer dieses Risiko eingegangen ist. Und aus dem Grund glaube ich einfach, wenn er erfolgreich ist, darf er gerne der reichste Mensch, den es jemals gab, werden. Und er wird dann auch neue Innovationen vorantreiben, weil er dieses Geld wieder nützt, um noch andere Visionen, die er im Kopf hat, umzusetzen. Und deswegen wünsche ich ihm allen Erfolg der Welt, weil er hilft eigentlich allen auf der Welt. Ne? Also wenn man sieht, was er jetzt alles in seiner Lebzeit schon erreicht hat, revolutioniert hat, muss man schon sagen, Chapeau und Hut ab.
Jeder soll und darf mit seinem Geld machen, was er gerne möchte. Wenn man sich jetzt entscheidet, am Freitag zuzuschlagen, worauf sollte man praktisch achten? Also Limits setzen, die richtige Aktie erwischen, wie funktioniert es praktisch?
Ja, man kann über verschiedene deutsche Broker, Neobroker natürlich, Comdirect, Trade Republic und so weiter, um die mal zu nennen, Deutsche Bank etc., kann man jetzt die Aktie zeichnen. Sie wird wohl bei $135 rauskommen. Es gibt jetzt schon wohl börslich, vorbörslich Kurse bis zu $170. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Sie soll mehrfach überzeichnet sein, auch von den institutionellen Anlegern. Ich persönlich würde jetzt momentan nicht mitspielen. Das ist mir zu heiß, muss ich ganz klar sagen, weil da kann man auch dann schnell sehen, dass vielleicht auch einige dann Kasse machen, wenn dann der Kurs tatsächlich $20, $30, $40 über dem Ausgabepreis ist. Und dann würde ich erstmal eine Korrektur abwarten an der Börse generell, um dann antizyklisch zuzuschlagen. Aber man kann über die App ganz einfach zeichnen. Wenn man vielleicht 100 Stück zeichnet zum Beispiel, dann weiß man auch nicht, bekommt man die 100 tatsächlich oder bekommt man vielleicht nur 10. Da gibt es einen bestimmten Schlüssel dann von Broker zu Bank unterschiedlich, kommt immer drauf an. Und ich würde aber auch vielleicht Limits setzen, dass man nicht bei diesem Spiel bis zum obersten Limit mitmacht, dass man einfach sagt, ich bleibe bei den $135. Das ist der offizielle Ausgabepreis, den man im Börsenprospekt sieht. Und wenn es mehr ist, dann mache ich halt nicht mit bei der ganzen Scharade. Und irgendwann wird es auch mal da günstiger werden. Ich habe für mich selber definiert, unter $100 schlage ich gern mal zu.
Tesla ist bereits ein Börsenliebling. Jetzt bringt Elon Musk das nächste Unternehmen raus. SpaceX kann am Freitag gekauft werden. Der Unternehmer selbst behält aber 80% der Stimmrechte. Wir sprachen mit Marc Friedrich. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Deutschland sucht den Superstar und der amerikanischen Vorauswahl der Präsidentschaftskandidaten. 4 Männer und 4 Frauen stehen an Rednerpulten. Die Diskussion wird gefilmt. Ein Publikum beäugt die Kandidaten. Doch hier geht es nicht um die Nachfolge von Donald Trump. Es geht um die Generaldirektion des österreichischen Rundfunks. ORF-Wahl 26 lautet das Stichwort. Vor einigen Monaten war Amtsinhaber Roland Weißmann angezählt worden. Ihm wurde vorgeworfen, eine Mitarbeiterin sexuell belästigt zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Intrige. Nun wird sein Nachfolger gesucht. Morgen wird er dann auch bestimmt. Darüber sprechen wir mit Ursula Stenzel. Die ehemalige EU-Parlamentarierin war lange Zeit das Gesicht von ZIP2 und damit auch des ORF. Frau Stenzel, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe, zu diesem Thema zu sprechen.
Über 2 Stunden dauerte diese Vorstellungsrunde der Bewerber. Jeder Österreicher kann sich das auch jetzt noch anschauen. Ist das das übliche Prozedere beim ORF?
Nein, das ist natürlich nicht das übliche Prozedere. Und ich sage, das Ganze war eine Riesenshow und ein Schein, der trügt. Es haben sich 4 Herren und Damen da zu Wort melden können. Alle insgesamt beeindruckend, muss ich sagen. Das hat jeder gesagt. Der Hauptvertreter, dem man geglaubt hat, dass er es unbedingt werden wird, ist der ehemalige APA-Chefredakteur Clemens Pick. Und dann kommen andere, ein Sat1, Sat4, Puls4-Chef, ehemaliger Herr Breitenegger, dann Herr Georg Altenburger, von ehemaliger Servus-TV-Chefredakteur und Außenseiter wie Johann Lacher, ein Österreicher, der in der Digitalisierung und Streaming viel Erfahrung in Amerika gesammelt hat. Und dann aus der internen Riege Frau Lisa Totsauer, die also nach einer internen Umfrage unter ORF-Redakteuren hier an erster Stelle zu stehen scheint. Dann Katrin Zierhut, die einmal auf einem FPÖ-Ticket war, aber jetzt auch sehr unabhängig agiert. Und vor allem Chefin und Programmgestalterin von ORF3, der Cash-Cow des ORF ist. Und schließlich Eva Schütz von L'Express-Herausgeberin, die ungeheuer angepflaumt wurde. Sie wäre also von einem Blatt, hat ein Redakteur des ORF wirklich unflätigst geschrieben, dass rassistisch wäre L'Express und da kommt sie her und Fake News verbreitet. Sie hat sich übrigens auch hervorragend geschlagen, denn sie hat unglaubliche Erfahrung als Managerin, als Marketerin, Frau und kennt sich auch juristisch gut aus. Also sie hat eigentlich sehr gut abgeschnitten.
Das sind ja dann auch zum Teil politisch unterschiedliche Ansichten, die da präsentiert wurden. Es wirkt so, als wenn diese Postenbesetzung jetzt super transparent wäre und öffentlichkeitswirksam. Sie sagen aber, irgendwie ist das ein Etikettenschwindel. Warum?
Es ist ein Etikettenschwindel. Nicht nur, weil es in einem Sideletter bereits eine Abstimmung gegeben hat zwischen ÖVP und SPÖ, schön groß und jetzt kleinkoalitionär, wenn man so will, ja, wo man schon die Posten sich ausgemacht hat, sondern das Ganze ist natürlich eine Show, denn SPÖ und ÖVP haben in dem Stiftungsrat eine Riesenmehrheit. Und sie haben auch die Mehrheiten im Publikumsrat und in den diversen vorgelagerten noch Freundeskreisen, die man auch in Frage stellen kann, weil wozu braucht es noch Freundeskreise, wenn man eh schon Publikumsrat hat und Stiftungsrat hat. Nein, die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass die Mehrheit aus SPÖ und ÖVP-Stiftungsräten faktisch garantiert, dass Clemens Pick von der APA es wird. Es sei denn, es gibt ungeheure Änderungen in verschiedensten Absprachen, wo andere Stiftungsräte dann hingehen, also entfalschen. Aber selbst wenn das passiert, dass man sagt, na ja, jetzt sucht man nach einer neuen Konstellation, das wird nicht passieren, weil sich hier ÖVP und SPÖ in trauter Einheit schon verständigt haben und die besetzen eben alles. Warum? Weil in diesem Stiftungsrat sind nicht nur Regierungsvertreter drin, es sind Gewerkschaftenvertreter, es sind Wirtschaftsvertreter, es sind Gemeindenvertreter, es sind Ländervertreter. Und wer in diesen verschiedenen Institutionen und Organen der Österreichischen Republik die Mehrheit hat, der bestimmt, wer bestellt wird. Und da ändert die ganze öffentliche Befragung nichts daran.
Wir sind uns ja einig, dass die österreichische Presselandschaft deutlich breiter ist als nur ORF. Da gibt es Servus, da gibt es Express, da gibt es Ö24, da gibt es auch private Akteure. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja, dass der ORF eine große Strahlkraft hat, dass die Politiker dort jeden Abend eingeladen werden und dass ja auch kritisch über Politik berichtet werden soll. Wenn es jetzt so eine enge Verzahnung von SPÖ, ÖVP und ORF gibt.
SPÖ, ÖVP und Grünen und so weiter.
Also wie sorgt man dann dafür, dass die journalistische Distanz eingehalten wird?
Die journalistische Distanz wird, das muss man sagen, auch weil ich eine kritische Zuhörerin bin nach wie vor und Zuseherin, wird eben sehr oft nicht eingehalten, weil innerhalb der Redaktionen ein absoluter Meinungsdrall oft durchkommt, der sowohl in der Zusammensetzung der Diskussionsrunden als auch in der Fragestellung sehr oft einiges an Objektivität zu wünschen übrig lässt. Es hat sich eingespielt, dass man Meinungsjournalismus und Information sehr oft verwischt sieht, vor allem in den sogenannten Soft-Sendungen, die nicht wirklich deklariert sind. Ich sage nicht, dass die Information schlecht ist im ORF. Die kann man sehr wohl hören und die Redakteure geben ihr Bestes. Aber in den anderen Sendungen schwingt sehr oft viel Meinung, viel politische Einseitigkeit im Sinne von Antirechts, von Meinungsterror, würde ich sagen. Verengung des Meinungskorridors, besonders gegenüber der FPÖ, das schwingt immer unausgesprochen mit. Jetzt vor der Wahl wird das ein wenig korrigiert, aber das Verschwimmen der Grenze zwischen objektiver Information und Meinungskommentar ist ein fließendes und das im Sinne eher von Grün und Rot. Man hat ja nicht umsonst den Namen einmal Rotfunk gesagt. Ja, da
gibt es aber ein offensichtliches Problem. Also bei der letzten Nationalratswahl war die FPÖ die stärkste Partei. Seitdem ist die FPÖ in Umfragen immer erfolgreicher geworden. Stand zuletzt bei etwa 38%, ÖVP bei um die 19%, ja. SPÖ auch weit drunter. Das heißt, die Bevölkerung will die FPÖ.
Die Bevölkerung rennt auch dem ORF davon, ja. Und das ist die große Problematik, die jetzt entsteht. Und dazu kommt noch, dass jede Familie eine Haushaltsabgabe zahlen soll. Das ist eine quasi Steuer für den ORF, der also immer weniger Zuseher hat, obwohl er immer noch einen größten Marktanteil hat im Vergleich zu vielen Privatsendern und die wichtigste Medienorgel ist. Aber dem rennen wirklich die Zuschauer und Zuhörer davon aus diesem Grund, weil sie diese Brandmauerstrategie verinnerlicht haben. Und darunter fällt die FPÖ, die natürlich steigt und steigt und steigt. Und der ORF ist ein Spiegel dieses politischen Kampfes der Restparteien, die jetzt regieren, der Ampelkoalition, wie es so schön heißt, gegen die FPÖ und den Aufschwung von Herbert Kickl.
Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, weil es da ja auch um die Zukunft Österreichs geht. Andererseits kann man sich das von außen auch ein bisschen belustigt anschauen. Merken denn die Leute beim ORF das nicht?
Doch, sie merken das natürlich und sie sind auch verunsichert, aber sie wollen nicht von ihrer Linie abweichen. Nur sind sie vor allem jetzt im Moment mit sich selbst beschäftigt und eigentlich zu wenig um die Inhalte bemüht. Und da möchte ich schon sagen, es gibt einige Kandidaten, ja, die sich da gezeigt haben, die durchaus auch das Zeug hätten, den ORF in neue Fahrwasser zu bringen. Ich erwähne Lisa Todsauer, ich erwähne auch Katrin Zierhut, ich erwähne auch eigentlich alle, die sich hier zu Wort gemeldet haben, inklusive dem APA-Chefredakteur und inklusive der Außenseiter, ja, die mit Streaming und diesen Dingen sich gut auskennen und so weiter. Aber im Wesentlichen ist es ein Meinungsrundfunk geworden und weniger ein Informationsrundfunk und Fernsehen geworden. Und er hat den Anschluss auch meistens an die neue Generation verpasst. Ja? Weil auch die neue Generation schaut nicht mehr ständig fern. Das tun manche Oldies, aber sicher nicht die Jungen. Die wandern ab auf TikTok und auf andere Plattformen und schauen halt, wenn es ihnen passt, was gibt's Neues und hören das natürlich oft in einer sehr schrägen Art und Weise. Und deshalb ist für meine Augen immer noch der ORF als ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk hätte eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ja. Nur so wie er jetzt ist und so wie diese Strukturen jetzt sind, ist eine große Reform meiner Ansicht nach fast ausgeschlossen, ja, weil es sind die Mehrheiten einzementiert. Und diese Mehrheiten werden in einem Vorwahlklima, in einem aufgeheizt politischen Vorwahlklima, wo alle nur mehr Minderheitenparteien sind an der Regierung und die eigentliche Mehrheitspartei, die FPÖ ist, in diesem aufgeheizten Klima ist der ORF nicht mehr objektiv und verliert an Sehern und an Hörern.
Morgen soll die Entscheidung also fallen. Aber es gibt bereits die Befürchtung, dass die Entscheidung wieder gekippt wird. Was kann da passieren?
Ja, Folgendes. Ein Mitglied des Publikumsrates, eine Steuerberaterin, die der SPÖ zugerechnet wird, hat in letzter Minute eine Kandidatin noch vorgeschlagen, die das alles ins Wanken bringen könnte. Und das ist wie ein Coup, denn diese Dame könnte natürlich dann auch entsprechende Unterstützung bekommen, beziehungsweise das ganze Wahlprozedere ad absurdum führen. Aber unter der neuen EU-Medientransparenzrichtlinie wäre das eine Möglichkeit, die Wahl anzufechten. Und man kann davon ausgehen, dass diese Wahl dann angefochten wird von Kandidaten, die besser qualifiziert sind. Das heißt, eine absolute Unruhephase und null Entscheidung über die ORF-Führung steht dadurch bevor.
Morgen wird also der ORF einen neuen Generaldirektor bekommen. Er wird dann morgen vom ORF-Stiftungsrat gewählt. Es wird kolportiert, dass Clemens Pick große Chancen hat, die Wahl zu gewinnen. Bei einer Redaktionswahl haben sich aber 51% der Redakteure für Lisa Totzauer entschieden. Das heißt, wenn Pick das gewinnt, dann weiß er gleich, die Redakteure wollten mich jetzt nicht unbedingt haben, denn er hat von ihnen nur 18% bekommen. Wir bedanken uns für die Einblicke bei Ursula Stenzel. Mehr von ihr hören Sie übrigens heute auch ab 22 Uhr im Österreich-Magazin. Frau Stenzel, vielen Dank.
Ich danke auch.
Sie sind über 200 Meter hoch. Sie überragen damit fast jedes andere Bauwerk in Sachsen. Sie sind also aus weiter Ferne zu sehen und sie verändern die Charakteristik der Landschaft. Wir sprechen über Windkraftanlagen. Der Ausbau wetterabhängiger Energien ist eines der zentralen Ziele der sächsischen Landesregierung. Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine schwarz-rote Minderheitskoalition wollen Dampf machen und Anlagen schneller genehmigen. Doch nun schlägt ihnen harter Wind entgegen. Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen und einen Volksantrag auf den Weg gebracht. Wir begrüßen einen der Initiatoren. Dr. Rolf Weigand ist Bürgermeister der mittelsächsischen Stadt Großschirmer und war zuvor bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Herr Weigand, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie. Glück auf.
Für den Volksantrag werden zunächst einmal 40.000 Unterschriften benötigt, also so etwa jeder hundertste Mensch in Sachsen müsste da mitmachen. Was genau fordert der Volksantrag?
Der Volksantrag fordert, ähnlich wie im Land Thüringen, dann, wenn jetzt Planungsverbände wie bei uns so einen Windkraftplan aufgestellt haben, dass bis zum Verfahrensabschluss keine neuen Windräder gebaut werden, um einfach dieser Regionalplanung, die eine gewisse Ordnung, auch raumordnerisch schaffen sollen, nie vorzugreifen, indem dort außerhalb von zukünftigen Gebieten Windkraftanlagen entstehen. Wir wollen also Ordnung im Verfahren reinbringen und wir wollen die kommunale Mitbestimmung vor Ort stärken und sagen, wenn jetzt Kommunen doch meinen, von diesen Plänen abzuweichen und Bauleitpläne auf den Weg bringen, dann braucht es eine Zweidrittelmehrheit in dem entsprechenden Gemeinderat, um vor Ort eine hohe Akzeptanz und einen Rückhalt in der Bevölkerung, auch in dem Gemeinderat, zu signalisieren. Wir sehen eher auf der anderen Seite, dass es großen Widerstand gegen diese massiven Ausbaupläne gibt und wir wollen die kommunale Mitbestimmung und das, was die Bürger vor Ort entscheiden, damit stärken.
Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich habe es nicht verstanden. Was heißt das jetzt konkret, wenn da eine Windkraftanlage geplant ist? Kann die dann nicht kommen? Gibt es da ein Moratorium bis 2027? Was heißt das denn wirklich?
Also wir wollen ganz klar mit unserem Volksantrag ein Windkraftmoratorium bis Ende 2027. Das heißt, jetzt in der Zeit, wo die Pläne aufgestellt werden, wo noch abgewogen wird, wo Bürger sich beteiligen können, wo kommt ein Windrad hin oder wo eben nicht. In der Zeit sollen keine neuen Windräder entstehen, um dieser ganzen Planung nicht vorzugreifen. Also wir wollen verhindern, dass Wildwuchs entsteht, so wie es aktuell läuft bei uns im Landkreis. Wir haben ja knapp 60 Verfahren aktuell anhängig mit 160 Windkraftanlagen. Wir haben im gesamten Landkreis aktuell um die 200 bereits bestehen. Das heißt, schon jetzt wird es fast eine Verdoppelung geben. Und wir brauchen hier mehr Ordnung, mehr Ruhe im Verfahren und kein Wildwuchs. Und das soll das Windkraftmoratorium, unser Volksantrag, schaffen.
Dieses Moratorium soll dann bis Ende 2027 gehen. Warum so kurz? Man könnte auch sagen, also bis zur nächsten Landtagswahl muss das jetzt gelten.
Das Problem ist, dass der Bundesgesetzgeber ja fordert, dass bis Ende 27 diese Flächenziele von 1,3% erfüllt sein müssen, also auch im Freistaat Sachsen. Das heißt, wir können nur bis dahin begrenzen. Die Forderung ist natürlich parallel, dass sich auch auf Bundesebene etwas ändert, dass die jetzige Regierung unter Friedrich Merz diese Windkraftgesetze der Ampelregierung endlich zurücknimmt, die ja einen beschleunigten Ausbau vorbei am Interesse der Bevölkerung geschaffen haben. Das ist ein paralleles Ziel. Das können wir aber auf sächsischer Ebene mit einem Volksantrag nie ändern. Wir können ja nur in sächsische Gesetze eingreifen. Der Appell ist aber gleichzeitig in Richtung Bundesregierung, hier die aktuellen Gesetze runterzufahren und die Bürger vor Ort mitentscheiden zu lassen.
Jetzt haben Sie gerade eine wichtige Zahl genannt, 1,3% der Fläche. Die müssen ausgewiesen werden als Windkraftgebiete. Bedeutet das, es ist egal, ob das jetzt die Stadt Leipzig ist, Dresden, ein Waldgebiet, ein See, ein Berg, das zählt alles dazu und davon muss man 1,3% ausweisen?
Genau, jedes Bundesland muss 1,3% seiner Flächen ausweisen. Das ist für mich auch als Ingenieur nicht nachvollziehbar, weil ja ein Flächenziel unabhängig ist von der Energieerzeugung. Also die Anlagen werden ja immer größer. Wir haben ja noch viele Anlagen jetzt stehen, die sind 90 Meter hoch, die sind knapp 20 Jahre alt. Und die neuesten Anlagen, die gehen ja schon bis, Sie haben 200 Meter gesagt, wir haben schon Anträge im Landkreis vorliegen bis zu einer Gesamthöhe von 285 Meter. Das heißt, es sind ganz andere Höhen, ganz andere Energieklassen. Jetzt über Flächenziele zu reden, ist, denke ich, auch politisch völlig falsch. Wir müssen mal über Energieerträge diskutieren. Auch da muss sich die Bundesregierung endlich bewegen.
Bedeutet, wo gar kein Wind weht, braucht man auch kein Windrad hinstellen.
Kein Wind weht, muss kein Windrad hinstellen. Und die andere Frage, die wir mal ehrlich beantworten müssen, wir haben große Energieverbräuche in den Städten, bei uns ja in Leipzig, in Chemnitz und in Dresden. Und wir haben die Windräder dominant im ländlichen Raum. Also dieses Gefälle und dieses Ausspielen Stadt gegen Land, das muss ein Ende haben. Und genau deswegen wollen wir auch ein Windkraftmoratorium, damit die Menschen vor Ort die dann ihre Heimat ein Stück weit die Veränderung erleben. Und das sehen wir gerade hier im Erzgebirge, diese starken Eingriffe. Wir brauchen hier drüber reden, dass wir Montanregion geworden sind 2019 und stellen uns jetzt genau in diese wunderschöne Landschaft unserer Erzgebirge, die Windräder, rein. Hier braucht es mehr Mitbestimmung vor Ort.
Wenn dieser Volksantrag jetzt Erfolg hat, das heißt, Sie sammeln 40.000 Unterschriften, was bedeutet das dann für den CDU-Ministerpräsidenten und für den Landtag?
Wenn wir das Quorum der 40.000 Unterschriften erreichen, dann wird dieser Gesetzentwurf quasi aus dem Volk heraus in den Landtag eingebracht. Er wird dann nochmal formell vom Landtagspräsidenten geprüft. Und wenn der Landtagspräsident sagt, das passt soweit, es ist ein Gesetzentwurf, über den im Landtag beraten werden kann, dann wird ein Gesetzgebungsverfahren regulär angestoßen. Das heißt, wir als Initiatoren bekommen Rederecht im Sächsischen Landtag. Wir würden diesen Gesetzentwurf, wie es typischerweise die Staatsregierung oder auch eine Fraktion macht, einbringen. Dann wird er in die Fachausschüsse überwiesen, wird beraten. Es wird sicherlich Änderungen geben. Wenn er zu 100% so übernommen wird, dann ist dem Anliegen nachgekommen, wird er abgeändert, müsste halt im weiteren Schritt, gilt er quasi wie als abgelehnt und es müsste dann ein Volksbegehren folgen, wo die Quoren nochmal deutlich höher sind.
Dann brauchen Sie 450.000 Unterschriften und wenn Sie damit erfolgreich sind, dann dürfen die sächsischen Wahlberechtigten tatsächlich sagen, ja oder nein.
Genau.
Aha. Gut, jetzt sind Sie ja selber AfD-Politiker und setzen sich da quasi auch an die Spitze einer Bürgerbewegung. Schadet diese parteipolitische Verbindung dem ganzen Anliegen?
Also ich bin ja als Bürgermeister der politischen Neutralität verpflichtet. Und wenn ich jetzt mal rüberschaue, nie weit von uns entfernt nach Dippoldiswalde, die Oberbürgermeisterin Kerstin Körner von der CDU, die plant ja gerade eine Petition in Richtung Bundesregierung und die stemmt sich auch gegen diesen Wildwuchs in den massiven Windkraftausbau. Ich glaube, hier sind Parteibücher egal. Es geht um die Interessen der Bevölkerung vor Ort. Und deswegen ist dieser Volksantrag auch aus dem Volk heraus jetzt initiiert und nicht mit Parteibuch versehen. Es kann sich jeder anschließen, egal wo er parteipolitisch steht, an diesen Volksantrag zu unterzeichnen. Das Wichtige ist, wir dürfen uns nicht teilen lassen bei dem Interesse, sondern wir müssen gemeinsam agieren, um dieses Anliegen Windkraftmoratorium, Wildwuchs stoppen, um das auch in den Landtag zu tragen.
So ein Moratorium gibt es ja bereits in Mittelsachsen, also in Ihrer Region. Und das wurde mit den Stimmen von CDU und SPD und AfD beschlossen. Erklären Sie uns nochmal, was das genau bedeutet. War das jetzt eine Zusammenarbeit dieser drei Parteien oder war es so, CDU, SPD hatten genug Stimmen und die AfD hat sie einfach angeschlossen?
Es war ganz spannend, dass wir letztes Jahr im Sommer quasi die SPD und wir, ich bin ja auch im Kreistag, dort Fraktionsvorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion, wir haben ähnliche Anträge über den Sommer in den Kreistag eingereicht, dass wir ein Windkraftmoratorium starten, dass wir den Landrat auffordern, sich gegenüber Bundes- und Landesregierung stark zu machen, dass kein weiterer Ausbau stattfindet. Der Landrat hat sich dem Anliegen angenommen, hat einen Antrag der Verwaltung daraus formuliert, der sowohl Interessen der CDU, der SPD, der AfD und vielen Freien Wählern entsprochen hat. Der hat eine Mehrheit gefunden. Dieses Anliegen wurde dann in Richtung Bundesregierung und auch Landesregierung getragen. Das Enttäuschende ist, dass wir bis heute keine Antwort von der Bundesregierung bekommen haben. Also so viel zum Ernstnehmen von Interessen der kommunalen Entscheidungsträger vor Ort. Vom sächsischen Ministerpräsidenten gab es eine Antwort, die auch ernüchternd war, der uns zurückschreibt, dass raumplanerisch nie eingegriffen werden kann. Und wir sehen aber gleichzeitig in Thüringen, auch in Brandenburg, werden genauso eine Gesetze eines Moratoriums, wie wir es jetzt mit dem Volksantrag auf den Weg bringen, sind dort schon Landesgesetz. Also hier fehlt der politische Wille in Sachsen.
Habe ich das richtig verstanden, dass, wenn es gegen die Windkraft geht, da in Mittelsachsen keine Brandmauer besteht?
Es ist nur beim Thema Windkraft so. Ich sage mal, wenn wir in der Sache zusammenstehen, auf kommunaler Ebene, bei uns in Sachsen, gerade auch in Mittelsachsen im Kreistag, dann stimmen wir dort größtenteils miteinander. Da gibt es keine Brandmauer, da wird in der Sache entschieden.
Haben Sie das schon mal Lars Klingbeil, Saskia Esken oder Friedrich Merz gesagt?
Ich habe persönlich noch nie die Gelegenheit gehabt, aber ich würde mir wünschen, wenn in so eine guten Beispiele wie in Mittelsachsen, dass wir in der Sache entscheiden, wenn die auf Landes- und Bundesebene dort in den politischen Gremien ankommen und diese unsägliche Debatte über Brandmauern endlich ein Ende haben.
Alice Weidel hat ja in einer Rede mal von den Windmühlen der Schande gesprochen. Das habe ich jetzt bei Ihnen noch nicht gehört. Das klingt jetzt nicht so, als wenn Sie Windräder grundsätzlich ablehnen würden. Wie stehen Sie denn jetzt eigentlich zur Windkraft?
Also wir persönlich sind ja in Großschirmer auch betroffen. Wir haben zwei Bauanträge für insgesamt drei Windkraftanlagen, die bei uns entstehen sollen. Und ich habe ganz klar gesagt, ich möchte, dass die Leute mitentscheiden. Ich bin ein großer Freund von Bürgerbeteiligung und von direkter Demokratie. Deswegen haben wir bei uns einen Beschluss in den Stadtrat eingebracht. Bürgerentscheid, da habe ich keine Mehrheit bekommen und habe aber dann die beiden Orte, die am meisten betroffen sind, habe ich alle Einwohner, alle Wahlberechtigten angeschrieben. Knapp 60% haben sich an der Einwohnerbefragung beteiligt und 70% haben gesagt, wir wollen diese Windräder nicht, obwohl wir auch alle Vorteile finanziell den Leuten auch mit dargelegt haben, ganz sauber. Und das ist für mich jetzt einfach die Richtschnur meiner Politik als Bürgermeister. Ich setze das um, was der Wählerwille vor Ort möchte. Und wenn sich die Bürger dagegen entscheiden, dann stehe ich an deren Seite und trage deren Interessen in verschiedene Gremien. Und nachdem wir das bei uns in Großschirmer so umgesetzt haben, haben mich halt verschiedene Bürgerinitiativen in Sachsen kontaktiert. Und aus dieser Diskussion seit dem Herbst letzten Jahres ist quasi dann auch dieser Volksantrag entstanden.
Ich bekomme das in letzter Zeit häufiger mit, dass es da viel um Bürgerbeteiligung geht und dass man die Menschen vor Ort mitnehmen soll. Was damit oft gemeint ist, ist, wir müssen denen zeigen, dass sie selber davon profitieren. Die bekommen beispielsweise gratis Strom geliefert oder kostengünstigen Strom. Es gibt Geld für die Gemeindekasse und damit wird dann die Zustimmung organisiert. Man könnte aber auch sagen, die Zustimmung wird gekauft. Man sagt den Bürgern einfach, ihr wollt eure Schule behalten, ihr wollt eure Turnhalle behalten, euer Schwimmbad, dann müsst ihr aber auch die Windkraftanlage hinstellen. Also das ist ja dann auch ein bisschen wie eine Erpressung.
Da gebe ich Ihnen ein Stück weit recht, weil das steht nämlich noch im Kleingedruckten für Pflichtaufgaben und Schule ist Pflichtaufgabe, Brandschutz ist Pflichtaufgabe und Straßenbau ist Pflichtaufgabe. Dafür kann ich die Gelder gar nicht verwenden. Also ich kann das nur für freiwillige Aufgaben verwenden und das haben wir unseren Bürgern ja auch sauber hingeschrieben, haben gesagt, wir würden als Großschirmer mit den 3 Windrädern, wenn es gut kommt, wenn es super Wind weht, bis zu 130.000 Euro im Jahr bekommen. Und die haben gesagt, wir wollen das Geld nie. Wir wollen die Windräder nicht, wir wollen das Geld nicht, wir wollen nicht gekauft werden und genau das muss der Politik machen. Das jetzt ehrlich zur Kenntnis nehmen und sagen, dann darf es nie umgesetzt werden.
In Sachsen ist jetzt der erste Schritt zu einem möglichen Volksentscheid gemacht worden. Derzeit werden Unterschriften für einen Volksantrag gesammelt. Wir bedanken uns bei einem der Initiatoren, Dr. Wolf Weigand, Bürgermeister von Großschirmer.
Ich danke auch.
Das war Kontrafunk 1820 für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Benjamin Golme. Ich bedanke mich bei Katharina Schmieder in der Redaktion und Andreas Horn in der Technik und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wir haben noch 2 Programmtipps für den weiteren Abend. Um 21 Uhr erwartet Sie die Musikstunde mit Jennifer Larry. Im Mittelpunkt steht ein außergewöhnliches Ensemble aus 16 Bläsern und 4 Schlagzeugern. Zu hören sind Werke von Verdi, Puccini und Rossini in besonderen Arrangements, eine Hommage an die Klangwelt der Bläsermusik. Und danach folgt das Österreich-Magazin. Da gibt es heute ein Wiederhören mit Ursula Stenzel. Die hatten wir heute auch in der Sendung. Sie spricht unter anderem über die verstärkte Bundeszusammenarbeit von Armee und Bildungssystem, über den Widerstand gegen ein geplantes Windkraftprojekt in Oberösterreich und über offene Fragen rund um millionenschwere Corona-Testausgaben. Das Österreich-Magazin hören Sie heute um 22 Uhr im Kontrafunk.